Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation. Mit Tobias Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser frischen Folge des Berlin Mitte Talk. Bevor wir starten, habe ich noch einen Veranstaltungshinweis der Deutschen Presseakademie in Zusammenarbeit mit der Quadriga Hochschule. CEO-Kommunikation ist Führungsleistung. KI verändert die Welt. Außenpolitische Gewissheiten wackeln. Die Wirtschaft wandelt sich. Wie reagieren Spitzenkommunikatoren? Am 11. Februar treffen sich Top-CEOs und Kommunikationsprofis auf dem Quadriga Campus in Berlin-Mitte. Sie zeigen in 12 Best Cases und 6 Workshops, wie sie Transformation steuern, Change glaubwürdig kommunizieren und sich strategisch positionieren. Mit konkreten Beispielen aus der Praxis. Besonderes Extra: Axel Springer lädt am Vortag zu einer exklusiven Tour plus Dinner im legendären Journalistenclub im 19. Stock ein. Hörerinnen und Hörer des Berlin Mitte Talk sparen mit dem Rabattcode PODCAST 100 Euro auf ein Ticket. Anmelden könnt ihr euch unter ceo.com.depak.de. 2026 hat das Potenzial, zu einem echten Reformjahr zu werden. Soziale Sicherungssysteme, Rente, Kranken- und Pflegeversicherung. Die Liste ist lang, der Reformbedarf groß. In dieser Woche hat zumindest schon mal die Kommission zur Sozialstaatsreform ihren Abschlussbericht vorgelegt, in dem sie in 26 Vorschlägen konkrete Maßnahmen fordert, die die Bundesregierung nun in Gesetzesform gießen muss. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas spricht von einem Aufbruch zu einem modernen und digitalen Sozialstaat. Wir möchten heute genauer auf die vorgeschlagenen Maßnahmen schauen und nebenbei der Frage nachgehen, warum man in der Politik heute eigentlich keine großen Entscheidungen mehr treffen kann, ohne vorher eine Kommission einzuberufen. Ich freue mich, dass heute zum Gespräch ein echter Experte für die Fragen Sozialpolitik, Arbeitsmarkt und Wirtschaftsreform zu Gast ist. Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM, und kritischer Beobachter der Bundesregierung. Lieber Thorsten, schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, gerne.
Und ich muss vorab sagen, was ich wirklich an dir schätze, auch in deinem öffentlichen Auftritt, ist, dass du, obwohl du ja eigentlich politisch eine CDU-Karriere hinter dir hast, dass du öffentlich nicht als Parteisoldat auftrittst, wie so manche andere auf Social Media, sondern du kritisierst die CDU da, wo sie aus deiner Sicht schlechte Politik macht, und du lobst das, was dir gefällt. Da kommt auch ein bisschen wahrscheinlich der gelernte Journalist bei dir raus, der dann doch den kritischen Blick für das hat, was ist oder was sein sollte. Also du bist wirklich ein Überzeugungstäter für die Sache und nicht für die Partei. Und deswegen bin ich besonders gespannt auf dein ausgewogenes Urteil zu den Vorschlägen zur Sozialstaatsreform, die uns die Bundesarbeitsministerin diese Woche auf den Tisch gelegt hat. Die Kommission zur Sozialstaatsreform hat in ihrem Abschlussbericht konkrete Vorschläge für die Modernisierung, Vereinfachung und Digitalisierung des Sozialstaats erarbeitet, die wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen wollen. Und ich möchte vorher vielleicht kurz ein bisschen auf Einschätzungen aus Politik und Wirtschaft und Gesellschaft eingehen, bevor mich deine ersten Einschätzungen interessieren. Bundeskanzler Friedrich Merz hat das Ergebnis gelobt, hat gesagt, die Kommission hat Vorschläge gemacht, die seine Erwartungen sogar übertroffen haben. Auch PGF Steffen Bilger und Fraktionsvize Sepp Müller äußerten sich positiv. Kritik kam von JU-Chef Johannes Winkel, der gesagt hat, die Vorschläge seien völlig unzureichend und eine Reform ohne tatsächliche soziale Einschnitte würde überhaupt nicht funktionieren. Sowohl das IFO-Institut als auch der Deutsche Gewerkschaftsbund haben die Pläne vorsichtig gelobt und haben gesagt, es geht zumindest in die richtige Richtung. Kritik kam natürlich von den Sozialverbänden, SOVD, VDK und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, die alle gesagt haben, das sind Leistungskürzungen durch die Hintertür. So, und jetzt zur INSM. Bevor wir die Vorschläge genau im Detail durchgehen, was ist deine erste Einschätzung?
Also ich würde sagen, fast alle haben recht. Es ist eine Reform, die auch meine Erwartungen übertroffen haben, aber es ist eine Reform, die völlig unzureichend ist. Es klingt wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Einfach der Reformdruck ist so groß, dass wir große Reformen brauchen, und das ist nur der erste Schritt. Das ist ja quasi nur eine formelle Organisationsreform im Wesentlichen, ja? Und das ist gut. Es ist gut, wenn Dinge effizienter gemacht werden, wenn Behörden zusammengelegt werden. Und es kam dann so mal die Frage, naja, aber jetzt kriegen ja auch Leute ihr Kindergeld oder ihre Ansprüche, die das bisher gar nicht durchgesetzt haben, weil sie es vielleicht nicht konnten, weil es zu kompliziert war. Und da muss ich sagen, ein Sozialstaat, der sich ernst nimmt, der muss auch dafür sorgen, dass die Ansprüche, die er den Leuten zubilligt, bei den Leuten auch landen. Das ist auch fair. Das bedeutet aber, es wird natürlich erstmal mehr Kosten geben. Erstmal die Reorganisation, Digitalisierung, das kostet sehr viel Geld. Zweitens, wenn mehr Leute die Ansprüche auch nutzen, muss auch mehr Geld bezahlt werden. Also es wird erstmal teurer. Und deswegen ist die Kritik von Johannes Winkel auch total berechtigt. Er sagt, zu einer richtigen Sozialstaatsreform gehört immer auch ein Blick auf die Leistungen und die sind in Deutschland halt nicht zielgerichtet.
Hm. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, die Art und Weise, wie die Kommission zusammengesetzt ist, also aus Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen. Ist das eine Stärke dieser Kommission, dass über verschiedene Ebenen geredet wird, oder ist es auch eine Schwäche, weil eben Wirtschaftsverbände, Sozialverbände, Experten nicht in entscheidender Stelle eingebunden wurden, sondern eher als Begleiter und Beobachter und Berater?
Ja, es wird ja so ein bisschen der Vorwurf gemacht, die Verwaltung redet mit sich selbst über ihre Reform. Aber natürlich ist es notwendig bei diesen verschiedenen staatlichen Ebenen. Das ist ja der Haupthinderungsgrund für Reformen, gerade bei der Digitalisierung, dass wir die verschiedenen Ebenen und Zuständigkeiten haben. Natürlich ist es wichtig, dass die zusammenreden. Ich hätte mir gewünscht, dass da also ich brauche da nicht Politiker drin, aber externe Experten, die mit so einem neutralen Blick sagen, an der Stelle oder an der Stelle muss man ansetzen. Da hätte ich mir mehr von gewünscht. Und da ist zum Beispiel die Rentenkommission, die ja jetzt auch tagt, besser zusammengesetzt. Da sind nämlich sehr viele Experten drin, fast keine Politiker. Und die sind auch sehr divers zusammengesetzt. Also da werden wir ein buntes Bild an Vorschlägen bekommen. Und das hätte ich mir hier für die Sozialstaatskommission auch gewünscht. Aber der Auftrag war natürlich erstmal Organisation. Und da ist es auch gut, dass die Verwaltungseinheiten sind. Das Problem ist, wenn Frau Baas jetzt das als ihre große Reform verkauft und der Kanzler das auch noch überschwänglich lobt, dann besteht so ein bisschen die Gefahr, dass Frau Baas sich jetzt zurücklehnt und sagt, guck mal, ich habe meinen Beitrag geleistet. Und das ist es bei weitem nicht.
Mhm. Laut dem BEMAS, das ja die Kommission geleitet hat, soll der deutsche Sozialstaat durch diese Reform effizienter, bürgerfreundlicher und transparenter werden. Die Kommission schlägt Maßnahmen vor, die Digitalisierung, Modernisierung und Entbürokratisierung sozialstaatlicher Strukturen vorsehen. Gleichzeitig, und das war gerade der Arbeitsministerin ganz wichtig, soll das soziale Schutzniveau, wie sie es genannt hat, gewahrt bleiben. Das heißt also, staatliche Leistungen sollen nicht gekürzt werden, sollen nicht verringert werden. Ist das nicht ein bisschen die Quadratur des Kreises? Also sowohl die JU auf der einen Seite als auch die Linken auf der anderen Seite haben wir von unterschiedlichen Perspektiven darauf hingewiesen, dass eine echte Reform ohne Sozialkürzungen gar nicht möglich ist.
Genau, das ist so. Also eine echte Reform braucht, Sozialkürzung ist eigentlich der falsche Begriff. Es bedeutet, dass die Sozialausgaben zielgerichteter zu den Betroffenen gelangen. Das Problem unseres Sozialstaates ist, dass viele Leute Sozialleistungen bekommen, die sie gar nicht brauchen. Ja, und dadurch wird sehr viel Geld verschwendet, was von Leuten, die hart arbeiten, erarbeitet werden muss. Die müssen also höhere Steuern zahlen, damit Leute, die es gar nicht brauchen, Geld vom Staat bekommen. Und da muss man ran. Das ist aber brutal, weil da nimmt man Leuten wirklich Geld weg. Also wenn jetzt nur noch eine Behörde statt zwei zuständig sind, ist das ja nicht brutal. Also vielleicht für die Beamten, aber nicht für die Bürger. Aber wenn sie anfangen, die Gelder Leuten wegzunehmen, dann wird es halt ungemütlich.
Hm. Bringen wir mal konkret auf die Maßnahmen. Also du hast es gerade schon angesprochen, es ist eine Strukturreform, es ist eine Verwaltungsreform, Sozialleistungen sollen gebündelt werden, also die neue Grundsicherung, ehemals Bürgergeld, davor Hartz IV, Wohngeld und den Kinderzuschlag, was bisher von verschiedenen Stellen bearbeitet wird, soll jetzt zusammengelegt werden. Künftig gibt es nur noch zwei Behörden anstatt vier, das Jobcenter für die Erwerbsfähigen und das Sozialamt für die nicht erwerbsfähigen Bedürftigen. Hier soll explizit nicht gekürzt werden, wie gerade schon gesagt. Aber ist es nicht jetzt abseits von den tatsächlichen Einsparungen, die man vielleicht im Verwaltungsapparat macht, nicht ein Umherschieben von Posten? Also wird hier wirklich substanziell Geld gespart?
Wie gesagt, am Anfang kostet es mehr Geld, weil wenn Behörden zusammengelegt werden und neue digitale Prozesse aufgesetzt werden, dann ist das mit erheblichen Investitionen verbunden. Aber unterm Strich ist es notwendig und wir haben ganz viele andere Bereiche. Also schauen wir uns die Rentenversicherung an. Warum haben wir so viele regionale Rentenversicherungsträger und eine Bundesknappschaft? Die machen alle das Gleiche, sind aber unterschiedliche Behörden. Weil jeder Ministerpräsident hat natürlich gerne seine Rentenversicherung in seinem Bundesland, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Bei der Bundesagentur für Arbeit ist es ja auch nur eine Behörde, die macht das. Also wir haben an vielen Stellen dieses Sozialstaats Effizienzpotenziale. Krankenkassen, die haben alle den gleichen Leistungskatalog. Okay, der eine kann vielleicht ein bisschen Homöopathie mehr verschreiben als der andere. Das ist der Unterschied. Aber die Preise sind ähnlich, die Leistungen sind fast gleich. Trotzdem haben wir fast 100 verschiedene Krankenkassen gesetzlich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so, als wenn Sie, keine Ahnung, in der Stadt drei verschiedene Behörden für Bürgerämter haben, die die gleichen Leistungen haben und die dann in Wettbewerb zueinander treten. Das macht keinen Sinn.
Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, alles soll digitaler werden. Leistungen sollen digital beantragt werden können. Kindergeld soll künftig automatisch ohne vorherige Beantragung seit Geburt ausgezahlt werden. Soll zentrale digitale Portale geben, die den Datenaustausch zwischen Behörden einfacher machen sollen. Das sind doch eigentlich alles längst überfällige Anpassungen an die Möglichkeiten, die wir in der Moderne haben. Sollten wir uns wirklich jetzt darüber freuen und feiern, dass wir endlich diese Schritte gehen? Oder ist das nicht eigentlich etwas, was schon längst hätte passieren müssen?
Ja, es hätte längst passieren müssen, weil diese Ineffizienzen, die sind so offensichtlich, dass wir einfach jetzt jahrelang Geld verschleudert haben, es den Bürgern schwer gemacht haben, auch den Behörden selbst schwer gemacht haben, wenn sie konfrontiert werden von dem Bürger, der sagt, ja, aber die andere Behörde hat mir das genehmigt bei meinem Einkommen, warum ihr nicht? Ja, wir haben einen anderen Einkommensbegriff, wir definieren das anders. Und er sagt, aber du bist doch derselbe Staat. Wie kann das sein, dass du Einkommen so definierst und der andere so? Das macht keinen Sinn, das macht für die Beamten oder die Mitarbeiter keinen Sinn. Deswegen war das überfällig, aber das ist wie so oft. Ich meine, wir haben so viele Punkte in unserem Staat, wo jeder normale Mensch sagt, das kann doch nicht wahr sein und trotzdem ist es wahr. Ja, und andere Länder haben es halt besser hingekriegt. Jetzt war gerade hier in Berlin beim Springer Verlag der Weltwirtschaftsgipfel. Da war die stellvertretende schwedische Ministerpräsidentin, da war die Premierministerin von Dänemark. Die haben erzählt, wie sie das gemacht haben vor Jahren. Und wir erinnern uns ja noch, Schweden war ja mal so ein bisschen das demokratisch-sozialistische Vorzeigeland haben. Also die Sozis haben immer gesagt, guck mal, Schweden, die haben das alles völlig geändert. Und wir haben in dieser Woche als INSM eine Studie vom Institut für Weltwirtschaft Kiel vorgelegt. Und die haben vorgerechnet, wenn wir das Regulierungsniveau von Schweden hätten, dann hätten wir 8,5% mehr Wirtschaftsleistung. Also Bürokratieabbau bringt Wirtschaftskraft, macht die Leute reicher, alle. Ja? Und da frage ich mich wirklich, warum passiert das nicht längst? Auch da war übrigens die Regierung oder die Koalition war am konkretesten beim Bürokratieabbau im Koalitionsvertrag. Wir sehen den Koalitionsvertrag eher kritisch, so aus so einer marktwirtschaftlichen Perspektive kritisch. Aber Bürokratieabbau waren sehr viele gute, konkrete Vorschläge drin. Nur es ist halt noch nichts passiert.
Aber was ist denn so schwer? Ich meine, jetzt werden wir vielleicht mal ein bisschen polittaktisch. Aber warum braucht es eine Kommission, um so offensichtliche Fehlstände nicht nur festzustellen, sondern auch zu beheben oder Vorschläge zu machen? Warum ist Politik, und zwar seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aus sich selbst heraus nicht mehr in der Lage, an solchen Stellschrauben zu drehen und solche Modernisierungen auch anzustoßen?
Das ist eine sehr gute, fast philosophische Frage. Und das macht mir auch richtig Sorgen. Die Politik in Deutschland ist, anders als in anderen Ländern, nicht in der Lage, die Wahrheit, die sie, die Politiker erkannt haben, offen auszusprechen und durchzusetzen. Wir sehen das aktuell an diesem kleinen Pillepalle-Beispiel, was die Mittelstandsunion da aufgebracht hat mit dem Teilzeitanspruch. Da kommt ein kleiner Vorschlag, der unser Land natürlich nicht weit voranbringen wird, der aber ein Problem adressiert und eine kleine Lösung dafür anbietet. Und statt dass man da sachlich drüber diskutiert, ob man das machen kann, wie man das machen kann, wird es so verhetzt, erst von den Grünen, dann von den eigenen Leuten in der CDU mit absoluten Nonsens, also die lügen richtig. Sie sagen, das Recht auf Teilzeit soll abgeschafft werden, überhaupt Teilzeit soll verboten werden. Das waren ja so Schlagworte. Totaler Blödsinn. So, aber wir sind nicht in der Lage, solche Debatten zu führen. Und deswegen bildet man Kommissionen. Das können wir überall beobachten. Hartz-Kommission war ja das berühmteste Beispiel, Agenda-Reform. Er hatte ja schon Schröder die richtigen Punkte angesprochen. Aber nein, man muss das an eine externe Kommission auslagern, deren Ergebnis man dann nimmt und sagt, guck mal, haben die Experten gemacht, das müssen wir jetzt umsetzen. Genauso Kohlekommission, das war für mich ein total abschreckendes Beispiel. Da wurden alle in diese Kommission gezwungen, Gewerkschaften, Wirtschaft, alle. Dann gab es ein Ergebnis und in der Politik wurde gesagt, also in der Politik, weiß ich noch, in der Union haben viele gesagt, nee, das können wir eigentlich, also jetzt Kohlekraftwerke zwangsläufig abschalten und so, das macht doch gar keinen Sinn, ist doch unwirtschaftlich. Ja, aber es hat die Kohlekommission beschlossen. Das heißt, wir entdemokratisieren die Politik, wir verlagern es an externe Sachverständige, weil die Politiker selber nicht den Mumm haben, das zu machen. Und hier Rentenkommission das Gleiche. Als wenn irgendeine Erkenntnis in dieser Kommission nicht schon 100-mal dargelegt worden wäre. Aber man traut es sich nicht. Vielleicht die SPD gegenüber ihren eigenen Leuten trauen sich nicht. Also geht man in eine Kommission und dann kommt man mit dem Ergebnis und sagt, guck mal, die haben das jetzt gemacht, da können wir ja nicht von abweichen. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ich finde es trotzdem besser, als wenn nichts passiert. Ja, also weil die Alternative ist, dass nichts passiert. Aber ich werbe eigentlich für die Alternative. Politiker, macht euren Job. Ihr seid dafür gewählt. Seid mutig. Macht Reformen und dann demonstrieren die Leute. Aber wenn das Ergebnis hinterher gut ist, wird es auch Erfolge in Wahlen haben.
Blicken wir mal auf die vielleicht volkswirtschaftlich am relevantesten Vorschläge, die dieser Kommission erstanden sind. Arbeitsanreize sollen gesteigert werden. Und zwar ist das spezifisch auf diejenigen, die quasi leistungsbeziehen und nebenbei arbeiten. Und da war es bisher so, dass je mehr man sich dazu verdient, desto mehr musste man auch steuerlich abgeben oder wurde quasi angerechnet auf die Leistung, die man bezieht. Jetzt soll es umgedreht werden. Das heißt, Leistungsbezieher sollen mehr von dem, was sie nebenbei sich erarbeiten, auch behalten können. Das soll verhindern, dass sich für viele das nebenbei Arbeiten gar nicht erst lohnt und dass quasi über das Mehrarbeiten die Leute dann auch idealerweise in versicherungspflichtige Beschäftigung kommen. Ist das erstmal der richtige Schritt, die richtige Idee, der richtige Ansatz, um Leute in Arbeit zu bringen?
Ja, das ist ja die einzige materielle Änderung. Das andere ist ja formell. Welche Behörde ist zuständig und wie laufen die digitalen Prozesse? Hier geht es ja um eine wirkliche Substanzveränderung, wo auch der eine mehr und der andere weniger haben wird. Und die Idee dahinter ist gut. Die wird von Arbeitsmarktökonomen schon lange gefordert, weil man eben die Schwierigkeit hat. Also bisher, die Denke bisher war ja richtig. Du kriegst eine staatliche Leistung. Und dann fängst du an, dazu zu verdienen und dann wird dir von der Leistung natürlich was abgezogen, weil man sagt, ja, das ist ja richtig, der verdient ja jetzt alleine. Nur dadurch fehlte der Anreiz, weil so viel abgezogen wurde, dass durch die Arbeit kaum mehr da war, aber man eben gearbeitet hat. Ja, und jetzt sagt man, okay, wir müssen den Anreiz erhöhen du musst halt mehr von der staatlichen Leistung behalten dürfen, wenn du mehr arbeitest. Das kommt dann natürlich in die Schwierigkeit mit denen, die vielleicht jetzt einen Niedriglohnjob haben, ja, die gar nicht dran denken, staatliche Leistungen zu nehmen, die jetzt sagen, Moment mal, der da unten, der kommt jetzt aus der staatlichen Leistung, arbeitet so wie ich, kriegt aber noch ganz viel staatliche Leistung dazu, dann will ich die auch. Ja, also dann, das wird natürlich das Ganze erstmal teurer machen. Also Ich weiß auch, es gibt da keine perfekte Lösung. Andere sagen, wir versuchen es mit einer negativen Einkommensteuer, dass du heißt halt ab einer gewissen Grenze zahlst du vorsichtig, langsam Steuern, immer ein bisschen mehr. Und wenn du unter die Grenze fällst, dann kriegst du vom Staat eine Leistung, also quasi wie so eine Steuerrückerstattung. Und in die Richtung geht es ja jetzt so ein bisschen. Ja, also es wird immer Grenzfälle geben, wo du sagst, da missbraucht das einer. Das wirst du nicht vermeiden können.
Aber siehst du da nicht dann genau an dieser Sollbruchstelle zwischen quasi viel dazu verdienenden Leistungsbeziehern und Nicht-Leistungsbeziehern, die wenig verdienen, wo sich das dann quasi wirklich angleicht am Ende vom Outcome oder vom Geld, was man auf dem Konto hat, dass dann da wieder neue Gerechtigkeitsfragen aufgeworfen werden und neue gesellschaftliche Konflikte dadurch auch entstehen?
Das sehe ich schon, aber die bisherige Lösung hat halt auch nicht funktioniert. Und deswegen finde ich es okay, dass man es jetzt mal so probiert. Man könnte noch einen anderen Ansatz nehmen, den man bei Asylbewerbern nimmt, nämlich das Sachleistungsprinzip. Bei Asylbewerbern, um es etwas unattraktiver zu machen, sagt man, okay, wir sind als Staat verpflichtet, das Existenzminimum zu geben, aber wir sind nicht verpflichtet, denen das in Bargeld zu geben. Denn wir wissen, wenn sie Bargeld haben, wird ein Teil in die Heimat überwiesen oder vielleicht für Dinge ausgegeben, die wir gar nicht so gerne wollen, dass sie es dafür ausgeben. Also geben wir denen so eine Art Debitkarte, wie eine Kreditkarte. Und da dürfen sie halt nur bestimmte Dinge mit kaufen. Und Bargeld kriegen sie nicht oder nur sehr begrenzt. Das könnte man ja auch für Bürgergeld oder demnächst Grundsicherungsempfänger machen, dass man sagt, so, wir geben einen Warenkorb, der das Existenzminimum liefert, dann geben wir noch ein bisschen Taschengeld für was auch immer, aber im Wesentlichen bist du verpflichtet, deine Sachen damit zu kaufen. Dann würde es sich natürlich lohnen zu arbeiten, weil da kriegt man Bargeld. Da guckt keiner mehr drauf, wofür das ausgibt. Und dann hätte man, obwohl man unterm Strich genau das Gleiche hat, wie vielleicht einer, der nicht arbeitet, aber man hat halt Bargeld zur Verfügung. Das macht es attraktiver. Vielleicht wäre das noch ein Ansatz.
Also der Freiheitsgewinn durch die Arbeit. Das ist ja vielleicht auch dann ideell ein ganz schöner Anreiz, um zu zeigen, dass man wirklich dann auch auf eigenen Füßen steht
und wirklich auch dann seines Glückes Schmied ist quasi und nicht abhängig ist von Leistungen. Du hast Asylbewerber angesprochen, für die wird sich ja jetzt auch was ändern, beziehungsweise konkret für EU-Ausländer, wo jetzt eine höhere Schwelle eingebaut ist, dass sie auch wirklich Sozialleistungen beziehen können, zumindest nach dem, als Nebenverdienst, wie bewertest du das? Ist das folgerichtig?
Ja, das ist ja schon eine große Ungerechtigkeit, dass Leute nach Deutschland kommen aus der EU, weil sie es dürfen, Freizügigkeit, dann aber das nur nutzen, weil es hier höhere Sozialleistungen gibt. Das kann nicht sein. Das war auch nicht der Gedanke der EU. Und deswegen muss man daran, das ist EU-rechtlich nicht so ganz einfach. Aber es ist gut, dass dieses Problem adressiert wird und jetzt eine Lösung versucht wird. Ja, das ist doch ganz klar. Das regt auch die Leute am meisten auf, wenn sie wissen, da ist derjenige aus Rumänien mit ganz vielen Kindern und der kriegt halt deutsche Sozialleistungen. Das ist nicht in Ordnung. Ja, und da muss man ran. Was das EU-Recht irgendwie hergibt und wenn es das nicht hergibt, müsste man eigentlich auch dahin gehen und sagen, so jetzt EU, wir müssen uns reformieren, wir müssen stärker werden und das gehört dazu.
Jetzt haben wir viel über die Verwaltungsstruktur gesprochen, die vereinheitlicht werden soll. Die teils fragmentierten Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Kommunen sollen beendet werden. Da wird aller Voraussicht nach, zumindest für einen Teil dieser Reform, auch eine Grundgesetzänderung vonnöten sein. Wie siehst du da den politischen Prozess? Siehst du das, dass man sich entweder mit, also ich meine, Grüne würde ich jetzt vielleicht mal schon mal einbuchen, aber dass man sich entweder mit den Linken oder mit der AfD da zusammensetzt und in irgendeiner Weise rangeht? Oder siehst du generell, dass es sowieso nicht funktioniert und dass viele Sachen jetzt quasi, um böse zu sagen, das Papier nicht wert sind, auf das sie geschrieben sind, weil es an der Umsetzung sowieso hapern wird?
Also das meiste geht auch ohne Grundgesetzänderung. Und da, wo eine Grundgesetzänderung das System verbessern würde, würde ich es einfach ausprobieren. Da muss man ja gar nicht verhandeln mit Linken und AfD, sondern man hat eine Lösung dafür. Da wird ein Satz im Grundgesetz geändert und diesen Gesetzentwurf bringt man ein. Und ich prognostiziere mal, dass die Linke eher nicht zustimmen wird, weil die gegen dieses ganze System ist, wo den Menschen auch ein bisschen Leistung abverlangt wird. Und bei der AfD könnte ich mir vorstellen, dass man das grundsätzlich unterstützt. So, und dann muss jetzt die Politik entscheiden, machen wir etwas, was richtig ist und die Welt verbessert, oder verzichten wir darauf, weil wir es nur hinkriegen, weil die AfD zustimmt? Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Ja, und es zeigt allein, dass wir diese Frage diskutieren, zeigt, wie absurd die Debatte inzwischen ist, die Brandmauerdebatte. Also Politiker sind bereit, eine Verbesserung der Welt, auf eine Verbesserung der Welt und der Situation für die Menschen zu verzichten, von der sie total überzeugt sind, nur weil es eventuell nur mit der AfD durchgesetzt werden kann. Ja, das ist ja total absurd. Das heißt, damit geben sie ja zu, wir haben es lieber, dass es euch schlechter geht, weil die Falschen zustimmen, obwohl wir die Sache für richtig halten. Und deswegen glaube ich, man muss es einfach machen. Ich würde nicht mit denen verhandeln, weil es gibt auch nichts zu verhandeln, sondern es gibt eine Lösung. Entweder die stimmen zu, dann ist gut, dann haben wir es. Oder sie stimmen nicht zu, dann weiß auch jeder, so, wir haben hier eine Verbesserung versucht, ist aber an radikalen Kräften gescheitert.
Naja, man kann ja insofern verhandeln, dass man vielleicht auf anderen Feldern entgegenkommen signalisiert, also den klassischen politischen Kuhhandel, den es ja ansonsten zwischen Regierung und Opposition auch beim Sondervermögen mit den Grünen zum Beispiel auch gegeben hat. Das wäre zum Beispiel eine Option, um vielleicht im Vorhinein eine Zustimmung sicherzustellen.
Würde ich nicht machen. Würde ich nicht machen, weil hier ist eine ganz klare Frage. Hier gibt es eine Verbesserung. Das macht es für die Menschen leichter. Und dann einfach ins Parlament gehen und sagen, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Und wenn sie dagegen sind, dann kann man es ja auch allen sagen. Kann man sagen, hier, eure AfD hat jetzt dafür gesorgt, dass ihr weiter zu mehreren Behörden müsst.
Wie ist generell der Zeitrahmen? Also ich habe was gelesen vom Zeitpunkt Ende 2027, wo das erstmalig in Gesetzform gegossen werden könnte. Hast du da ähnliche Informationen?
Ja, manche Sachen werden am Ende erst spürbar sein, möglicherweise zum Ende der Legislatur oder vielleicht sogar noch danach. Also nach meinen Erfahrungen mit neuen Verwaltungsprozessen, Digitalisierung und Neuorganisation von Behörden wird das nicht in 12 Monaten gehen, sondern eher in 3 Jahren. Ja, aber ist ja egal, es muss irgendwann mal angefangen werden und es nützt ja nicht, dass wir sagen, es dauert zu lange, also machen wir es erst gar nicht.
Haben diese Reformen, wenn sie jetzt gebündelt dann richtig durchgeführt werden, das Zeug, eine Art zweite Hartz-Reform zu werden oder ist dafür inhaltlich und materiell zu dünn?
Ja, nee, das sind keine zweiten Hartz-Reformen. Das ist eine Organisationsreform, wie es die auch bei der Bundesagentur für Arbeit mal sehr erfolgreich gegeben hat. Danach ist die Bundesagentur für Arbeit besser gewesen als vorher. Aber das hat nicht das Zeug von der Harzreform. Da hat ja der Johannes Winkel recht von der JU. Da muss einfach mehr Substanz kommen. Bei der Harzreform war es ja so, wir hatten 5 Millionen Arbeitslose und mit dem gesamten Paket, was da verabschiedet wurde, ging die Arbeitslosenzahl dann wieder runter. Habe ich ja bis heute nicht verstanden, warum die SPD sich nicht von morgens bis abends bis heute dafür feiert, weil es war einfach die erfolgreichste Wirtschafts- und Sozialreform, würde ich fast sagen, in der Geschichte der Bundesrepublik. Und diejenigen, die es durchgesetzt haben und erfunden haben, sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir würden es am liebsten wieder zurückdrehen. Habe ich bis heute nicht verstanden.
Ja, und wurden dafür ja auch abgewählt, beziehungsweise haben das Kanzleramt verloren.
Ja, aber da würde ich sagen, ob diese Erzählung so stimmt, ich glaube, es ist immer dann schwierig, wenn eine Partei nicht zu den Dingen steht, die sie durchsetzt. Ja, also wenn die ganze SPD dahinter gestanden hätte mit stolzer Brust und gesagt hätte, guck mal, was wir erreicht haben. Wir bringen die Arbeiter wieder in Arbeit. Ja, dann wäre das auch anders ausgegangen.
Du hast gerade nochmal JU-Chef Johannes Winkel zitiert, der ganz konkret gesagt hat, dass wir jetzt dringend auch Reformen bei Rente brauchen, bei Pflege, bei den Krankenversicherungen, also dass wir den ganz großen Wurf brauchen und auch wirklich materiell was verändern müssen. Zum Thema Rente. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, hier steht ja jetzt auch die Arbeit einer Kommission an, die Aufgabe hat, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, um die Rente zukunftsfest zu machen, auch über, ich glaube, 2031 hinaus, wo es jetzt gerade erst geregelt hat, dass es bis dahin läuft. Auch Johannes Winkel wird ja aller Vorsicht nach dieser Kommission angehören oder
Pascal Reddich, sein Kollege, der die junge Gruppe leitet, die haben das ja eng gemacht, diese Debatte um die Rentenkommission. Ja, also ich glaube, dass am Anfang war ich enttäuscht und dachte so, jetzt haben sie dieses Rentenpaket beschlossen und das legt ja die Politik schon fest und was soll denn jetzt die Kommission noch machen? Aber durch diese ganze Debatte, die jungen Abgeordneten angestoßen haben, ist da so ein Druck im Kessel, dass von März bis Bars alle gesagt haben, also wir müssen da jetzt echt eine Reform machen, die es auch generationengerecht macht. Also es geht nicht nur immer darum, mehr Geld ins System von irgendjemandem zu holen, aber das System in der Grundlage nicht zu verändern. So. Und was wir so hören, wir kennen ja einige der Professoren, wir kennen den Vorsitzenden, wir kennen die Abgeordneten. Was wir so hören, sind da durchaus sehr, sehr spannende, grundlegende Reformen geplant, wo auch alle Seiten bisherige Gewissheiten über Bord werfen müssen. Also die Union hatte ja auch ein paar Sachen, wo sie sagt, das geht eigentlich nicht. Da wird sie sich wahrscheinlich von verabschieden müssen, aber die SPD eben auch. So, und das ist, glaube ich, der einzige Pferdefuß. Die SPD-Vertreterin in der Kommission, die ist die reformunwilligste. Und jetzt geht es darum, dass in der Fraktion und vor allem in der Parteispitze und auch von Bärbel Baas dann eben gesagt wird, nee, wir machen das jetzt, weil wir sind es der Zukunft unseres Landes, wir sind es den Kindern gegenüber schuldig. So wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Und es muss am Ende ein Ergebnis sein, was nicht nur Einschnitte bedeutet, sondern auch eine Verheißung. Die Menschen, vor allem junge Menschen, müssen das Gefühl haben, der Staat hat jetzt hier ein System im Angebot, wo es mir besser geht als vielleicht bei dem jetzigen Rentensystem. Und das geht aus meiner Sicht nur mit einer massiven Ausweitung der kapitalgedeckten Altersversorgung. Wir müssen die Deutschen, arm bis reich, aber vor allem arm, zu Kapitalisten machen. Sie müssen Anteilseigner werden, damit die Gewinne, die Unternehmen erwirtschaften, nicht nur bei Unternehmern und Managern landen, sondern auch bei den einfachen Leuten mit geringem Einkommen. Die müssen daran partizipieren. Ist eigentlich fast ein sozialistischer Gedanke, den ich hier jetzt mal ausspreche. Ja, das Problem ist nur, die Linken haben Schwierigkeiten mit Kapitalmarkt. Für die ist das Zockerei und Glücksspiel und so. Das ist es aber nachweislich über die letzten Jahrzehnte nicht. Und ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial drin, um Deutschland ganz, ganz groß zu machen, die Menschen am Kapitalmarkt zu beteiligen, zu Unternehmern damit machen. Dann ist auch viel mehr Geld im System, wir können viel mehr investieren. Also das hätte ganz viele, das wäre eine Win-Win-Win-Situation.
Kapitalgedeckte Altersvorsorge hat ja schon ein kleines Intro gehabt unter Finanzminister Christian Lindner, wo es aber als ein ganz kleines Beiboot zu der großen generationsgestützten Umlage finanzierten Rente ist. Siehst du da den Schritt in der Ausweiterung dieser zweiten Säule oder siehst du tatsächlich auch eine Verringerung der ursprünglichen Säule? Also, dass man wirklich langfristig nicht komplett wegkommt vom Umlagesystem. Ich glaube, das wird auch irgendwie nicht möglich sein mit den Bestandsrenten, aber dass man wirklich das Umlagesystem wirklich deutlich verkleinert und wirklich nur als einen Teil der Gesamtrente zurückbaut?
Also es gibt ja drei Säulen. Es gibt einmal dieses Umlagesystem, was demografiebedingt problematisch ist. Ne? Immer mehr Rentner leben immer länger und immer weniger zahlen ein. Geht mathematisch nicht, ist ja ganz klar. So, dann gibt es die zweite Säule, das ist die betriebliche Altersversorgung. Das ist auch teilweise kapitalgedeckt. Und die dritte ist, so die Leute privat für ihr Altersvorsorgen. Und das ist die dritte Säule ist ja das, was jetzt bei jungen Leuten so spannend ist.
Und nicht unterschlagen den massiven Steuerzuschuss natürlich.
Ne? Klar, der Steuerzuschuss, der in der Rente landet, der aber teilweise auch für versicherungsfremde Sachen, Reha und was weiß ich, ausgegeben wird oder Erwerbsunfähigkeitsrenten und so weiter. Genau, aber der steigt ja auch an. So, und ich würde jetzt mal die zweite und die dritte Säule, also die betriebliche und die private Altersversorgung, würde ich mal gedanklich zusammennehmen, weil es sind beides Dinge, wo der Einzelne was einzahlen muss und am Ende eine kapitalgedeckte Geschichte wieder rausbekommt. Und ja, natürlich, wenn wir diese Sache ausweiten, wird es irgendwann so erfolgreich sein, dass es völlig egal ist, ob wir 48, 45 oder 42% Rentenniveau über die Umlage haben, weil das dann nur noch einen kleineren Teil ausmacht. Wenn die Leute am Ende, wenn die in Rente gehen und ein Geringverdiener mit einem kleinen Beitrag von seinem 20. Lebensjahr an 1 Million rauskriegt oder 800.000, ja, dann ist dem doch egal, ob die Rente jetzt 1.200 oder 1.350 Euro ist. Und das muss das Ziel sein.
Du hast gerade schon den Vorschlag von MIT-Chefin Gitta Connemann angesprochen, den Rechtsanspruch auf Teilzeit abzuschaffen. Sehr umstrittener Vorschlag.
Korrektur einzuschränken. Der bleibt in den entscheidenden Punkten, bleibt der auch nach dem MIT-Vorschlag bestehen. Ne? Wenn man Kindererziehung, Pflege hat, dann bleibt der Rechtsanspruch bestehen. Das wurde leider von den Grünen völlig falsch dargestellt.
Das heißt, du kannst grundsätzlich der Idee etwas abgewinnen. Ich meine, es wurde ja relativ breit, das hast du gerade auch schon gesagt, auch innerhalb der eigenen Partei, also von der CDA bis zu Markus Söder am Ende, der sich hingestellt hat und gesagt hat, das sei mit ihm nicht zu machen. Du hast gerade schon versucht zu erklären, warum das auch gerade medial so zerrieben wurde und so stigmatisiert wurde. Der Vorschlag ist wahrscheinlich tot, oder?
Tja, jetzt tragt die Antragskommission der CDU und dann werden wir sehen. Die Antragskommission ist ja immer so ein Indikator dafür, ob was durchkommt oder nicht. Aber gucken wir mal auf die Sache. In der Sache ist es so, da wurde bis 2001 zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt, wenn einer sagt, ich will mehr oder weniger arbeiten. Man schließt ja normalerweise einen Vertrag, ja, und da steht drin 40 Stunden oder 35 oder 30. Und dann passiert irgendwas im Leben und man sagt, ich möchte das gerne verändern. Ich möchte jetzt mehr arbeiten, weil die Kinder sind aus dem Haus, oder ich möchte weniger arbeiten, weil ich habe jetzt ein tolles Hobby. So, und dann geht man zu seinem Arbeitgeber und sagt, so ist die Lage, kann ich ein bisschen reduzieren. Und normalerweise würde ich sagen, in 80% der Fälle sagt der Arbeitgeber auch, ja, ist okay, passt. Ja? In 20% der Fälle sagt der Arbeitgeber, oh nee, du, das geht nicht. Guck mal, wir haben gerade so eine Auftragslage und sieht und der andere ist mir gerade abhanden gekommen, weil der dauernd krank ist und so. Bitte, bitte nicht. So, und da war früher, hat man sich irgendwie geeinigt und im Notfall auch nicht geeinigt. Und ab 2001 wurde dann von der damaligen rot-grünen Regierung eingeführt, nein, du hast einen Anspruch darauf. Also egal, was der Arbeitgeber sagt, du hast einen Anspruch. Und dann gibt es im Gesetz ein paar Gründe, warum ein Arbeitgeber das verhindern kann. Aber in den allermeisten Fällen akzeptieren die Arbeitsgerichte das nicht. Es gibt selten Fälle, wo die sagen, ja, stimmt. So, und da sagt jetzt die MIT, in der jetzigen Lage, wo wir Fachkräftemangel haben, wo das Arbeitsvolumen so stark sinkt und wir in einer wirtschaftlich schwierigen, angespannten Lage sind, muss man wieder stärker dazu hinkommen, dass es zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern einvernehmlich geht. Außer du hast zu Hause pflegende Angehörige oder du hast Kindererziehung, kannst zum Beispiel, die Kita macht mittags zu, dann musst du einen Anspruch haben zu reduzieren. So, das heißt, der Hauptfall der Notfälle ist, bleibt wie bisher. Und in den anderen Fällen möchten sie, dass es halt nicht der Gesetzgeber regelt, sondern dass zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern das geregelt wird. Und jetzt mal ehrlich, in diesem Markt aktuell, da wird doch kein Arbeitgeber, wenn es irgendwie geht, seine Mitarbeiter das verhindern. In meinem Fall, wenn jetzt, gut, wir sind ein Kleinbetrieb, die sind nicht betroffen, aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ich möchte 10 Stunden weniger, dann würde ich vielleicht mit dem verhandeln, ob es vielleicht nur 5 Stunden weniger geht. Ne? Bei einem Rechtsanspruch setzt er das einfach durch. Aber so kommen doch beide zurecht. Ja? Und ich verstehe nicht, warum da so ein Buhai gemacht wurde. Ich verstehe es nicht.
Das heißt, es ist quasi fast eher eine symbolische Debatte oder eine symbolpolitische Debatte, weil im Kern geht es ja darum, ob es ein Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt oder nicht und inwieweit sich der Staat in dieses Arbeitsverhältnis einmischt mit Verordnungen und Regularien. Ne?
Genau, also wenn man setzt als Staat, geht der ja einseitig auf Seiten der Arbeitnehmer, wenn er sagt, ist egal, was dein Arbeitgeber sagt, du hast einen Anspruch. Ja? Und Das betrifft am Ende vor allem größere Betriebe. Und ich glaube, dass das das Arbeitsvolumen etwas erhöhen würde. Und es ist auch zugunsten der Arbeitnehmer, weil es gibt viele im Betrieb, die sagen, boah, das finde ich jetzt doof. Wenn der reduziert, heißt das, ich muss eigentlich ein bisschen, ich habe mehr Druck und muss mehr arbeiten. So, und ich finde diesen Vorschlag total gut. Ich fand die Überschrift bescheuert. Ich hätte auch an deren Stelle vielleicht vorher mit ein paar Verbänden gesprochen, die das betrifft, damit die dann auch gleich sagen, nee, die haben recht. Ja, also das ist kommunikativ unglücklich gelaufen, aber ich gucke ja erstmal auf die Substanz und auf die Sache und sage, von der Sache ist das richtig. Es schadet kaum jemanden, es nutzt ein bisschen was in der aktuellen Lage, soll man doch machen. Was natürlich als Kritik dahinter kam, war, die Anreize sind zu gering, um mehr zu arbeiten. Die Leute reduzieren, weil sie sagen, ich muss so viele Abgaben zahlen, es lohnt sich gar nicht für mich, mehr zu arbeiten. Das ist ein Punkt. Ja, das ist aber ein anderes Thema. Und ich kenne ja die MIT nun ein bisschen. Also für Abgabensenkungen sind die auch und für Steuersenkungen. Das kann man ihnen ganz bestimmt nicht vorwerfen.
Gerade schon gesagt, du kennst die MIT gut. Du warst ja insgesamt 9 Jahre, glaube ich, Bundesgeschäftsführer der Mittelstandsvereinigung, damals noch Mittelstandsunion. Heute. Aus der Zeit kennst du bestimmt auch noch sehr gut den früheren Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand, ja. Philipp Birkenmeier, der jetzt seit neuestem das Kanzlerbüro von Friedrich Merz leitet.
Topmann.
Du hast dich sehr euphorisch geäußert zu der Berufung. Wie viel Hoffnung verbindest du damit, dass jetzt dann im zweiten Kanzlerjahr von Friedrich Merz der Fokus wirklich voll auf Wirtschaftswende liegt?
Da merkt man, dass es hier total Deep Talk Politbubble ist, wenn du das diese Personalie ansprichst. Ist ja erstaunlich, dass irgendein Büroleiter so medial dargestellt wird. Aber für mich war das wirklich ein ganz entscheidendes Hoffnungszeichen. Ich war schon so ein bisschen frustriert über die Performance der Regierung und auch der Union. Und diese Personalie hat mir wieder Hoffnung gemacht, aus mehreren Gründen. Erstens, weil ich glaube, der Jakob Schroth war einfach in der falschen Position. Der ist, glaube ich, ein sehr kluger Mann, der ist außenpolitisch versiert, aber er war wirklich in der falschen Position. Er hatte zu wenig Netzwerk in die Fraktion, zu wenig in die Partei, der hatte keine Sensibilität, der hat die wirtschaftspolitischen Themen nicht drauf gehabt und er hat, da er nun mal der engste Mitarbeiter von Merz ist, das darf man nicht unterschätzen, die sehen sich am meisten von allen. Wahrscheinlich sieht er den häufiger als seine Frau. Und der ist natürlich immer dann der Berater. Die sitzen im Auto zusammen, im Büro, alles geht über seinen Tisch.
Auch eine Gatekeeper-Funktion.
Totale Gatekeeper-Funktion. Das war ja auch der Vorwurf, dass viele Leute gar nicht mehr rankamen. Und das ist mit Philipp Birkenmeier völlig anders. Also Philipp Birkenmeier, der ist nicht nur Wirtschaftsexperte, sondern ist ein sehr kluger, strategischer Kopf, der Medien versteht, der die Partei gut versteht. Klar, der war ja Bundesgeschäftsführer, der die Fraktion super versteht, weil er die größte Parlamentsgruppe da als Geschäftsführer geleitet hat. Der war im Kanzleramt schon beim Normenkontrollrat, der war im Wirtschaftsministerium, der weiß, wie Regierungsgeschäfte funktionieren. Also eigentlich eine optimale Position, der auch das Rückgrat hat, Merz zu sagen, pass mal auf, ich glaube, das war jetzt nicht so gut oder du musst da in die Richtung gehen. Und deswegen habe ich da sehr viel Hoffnung. Und wie ich höre aus dem Kanzleramt, ist da auch ein Aufatmen, weil die ganzen Abteilungsleiter, die bisher nicht so richtig Zugang hatten zu Merz, die kommen jetzt hin und die können ihm die Fachexpertise ihm sagen, weil da nicht mehr abgeschottet wird. Ja, also da hoffe ich, dass sich da was tut.
Und das heißt dann auch im Blick auf die ganze Regierung Merz, und da kommen wir vielleicht mal zur abschließenden Frage, bist du dann doch recht optimistisch, dass die Regierung Merz nach einem eher stotternden Start doch noch eine echte Reformregierung werden kann, die eine Arbeit hinterlässt, die auch von der auch zukünftige Regierungen vielleicht noch zehren werden, ähnlich wie das zweite Kabinett von Schröder?
Das ist ja eine Abschlussfrage, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen. Also nein, ich bin immer hoffnungsfroh, weil ich ein hoffnungsfroher Mensch, aber zuversichtlich bin ich nicht. Und das hat auch, ich habe ja vorhin schon diesen Weltwirtschaftsgipfel angesprochen und man ist ja Chatham House, man darf nicht daraus reden, aber ich zitieren, aber ich sage jetzt mal von der Stimmung, die Wirtschaftsvertreter, die nun wirklich sehen, das sind ja alles Großkonzerne, die machen ja mehr Geschäfte im Ausland als in Deutschland inzwischen, da ist auch die höhere Rendite und die sehen halt, was in der Welt passiert, die sehen, wie sich andere Länder darauf vorbereiten, auf Wettbewerb und die sehen, wie wenig Deutschland macht. Und dann kommen die Regierungsvertreter und sagen, was sie so gemacht haben und was sie vorhaben. Und da ist eine riesen Lücke. Die sagen einfach, das passt hinten und vorne nicht. Guckt euch an, was Schweden, Dänemark und andere machen, Niederlande. Was macht ihr denn? Und da ist nach wie vor zu wenig Ambition, auch bei dem Wirtschaftswendekanzler. Ich nehme ihm persönlich ab, dass er das sofort machen würde, wenn er könnte. Aber er ist halt gefesselt durch die SPD. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Lässt man sich fesseln? Ist man in der Geiselhaft? Oder sagt man, nee, Moment mal, wir sind doch die stärkste Partei, ich bin der Kanzler, ich muss da einfach auch mehr Druck ausüben. Ist ja schön, dass die ein Problem damit haben mit dem Begriff Agenda-Reform, aber wir haben jetzt hier, die Hütte brennt, die Welt verändert sich total und Deutschland fällt immer mehr zurück. Da muss ich mehr Druck machen. Und deswegen, ich glaube, da fehlt es noch. Da kann Philipp Birkenmeier einen Beitrag leisten, aber das reicht ja nicht. Und zur Regierung gehört ja nicht nur der Büroleiter des Kanzlers, sondern gehört ganz maßgeblich der Kanzleramtsminister. Der muss das managen, der muss erkennen, wo werden die falschen Schwerpunkte gesetzt und muss notfalls das Stoppschild hochhalten. Ja, die Rentenreform, wie sie beschlossen wurde, hätte nie so durchs Kabinett gehen dürfen. Niemals. Hätte man vorher ein Stoppschild einziehen müssen. Und da fehlt es halt ein bisschen. Und auch andere Kabinettsmitglieder performen leider nicht so, wie sie es sollten.
Okay, wir können, glaube ich, noch Stunden weiterreden, aber wir müssen, glaube ich, mal jetzt einen Schlusspunkt setzen. Wir blicken sehr gespannt auf dieses Reformjahr 2026. Die INSM wird das auch sehr aufmerksam beobachten und sehr kritisch begleiten.
Wir werden den Finger in die Wunde legen. Ja,
auch gespannt wieder auf die Reviews. Und ja, erstmal danke, dass du da warst, lieber Thorsten.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Das war Politik und Kommunikation, der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.